On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Ich möchte euch heute zum Einstieg was ganz Peinliches erzählen. Ich möchte euch heute zum Einstieg kurz von meinem Teenie-Crush erzählen. Und zwar gab es eine Zeit, ich war eben Teenie, keine Ahnung, 13, 14, 15, irgendwie so. Und mit ein paar Jungs aus meiner Klasse, wir waren so 4, 5 Jungs, haben wir einen Teenie-Crush geteilt. Und für alle, die den Begriff nicht verstehen, ein Crush ist jemand, in den man verknallt ist, den man ganz, ganz toll findet und anhimmelt und wow, die Person ist so richtig, richtig toll. Und wir waren alle verknallt in das gleiche Mädchen. Das Blöde war nur, keiner von uns hatte irgendwelche Chancen, denn es war die Schauspielerin Emma Watson. Sie ist ungefähr in einem, also ein ähnlicher Jahrgang, wie wir es waren, und damals ganz bekannt geworden, dadurch, dass sie in den Harry Potter Filmen mitgespielt hat. Jetzt hat mich weder die Geschichte, also die Bücher von Harry Potter, noch die Filme so wirklich interessiert, aber diese Schauspielerin, wow! Da waren wir alle damals, also hin und weg. Wirklich Wahnsinn. Und wenn jemand irgendwie eine neue Geschichte oder so gefunden hat, dann haben wir uns dann getroffen und haben das miteinander geteilt. Und vielleicht kennst du das selber ja auch, ne? Du hattest mal irgendwie so ein Idol oder hast es vielleicht, aber das ist halt keine Person aus deinem Umfeld, sondern eigentlich kennt man die nur von Poster. Weiß ich nicht, hat man heutzutage noch Poster im Zimmer hängen? Keine Ahnung, ich bin so selten in Teenie-Zimmern, das kommt bald erst. Aber das war halt damals so, ne? Von den Idolen, die man hatte, hatte man halt die Poster im Zimmer hängen und war da so total begeistert von. Das Ding ist halt, also das hat sich vielleicht ein paar Wochen gehalten. Sagen wir vielleicht 2 Monate oder so, weil ist ja klar, ne, wenn das eine Person ist, mit der man, also die man überhaupt nicht kennenlernt oder so, sondern nur an Postern sieht oder an Bildern, irgendwann vergeht das. Weil das ist zwar dann eine ganz tolle Person, aber es ist halt nur ein Poster. Es ist halt nichts dahinter, wo man mit reden könnte oder sowas. Und heute weiß man ja, die Bilder sind sowieso alle nur gefotoshoppt und sowieso nicht echt. Aber manchmal ist das ganz schön. Tatsächlich geht es mir inzwischen auch in den letzten Jahren, seitdem ich dafür ein gewisses Gespür oder eine Sensibilität entwickelt habe, auch immer wieder in echten Beziehungen so. Wenn ich Menschen kennenlerne und man spricht miteinander, man unterhält sich, also gleich vorweg, nicht hier, ne, geht nicht um euch. Überhaupt nicht, sind immer nur andere. So in Beziehung und so weiter, dass ich merke, irgendwann kommen in Beziehung auch so Punkte, wo ich denke, ja, das fühlt sich gerade auch so ein bisschen an, als würde ich mit so einem Poster reden. Als wäre da die Person, die da vor mir steht, als wäre das auch eigentlich nur so eine Fassade, so ein Poster, wo immer alles gut, immer alles toll ist, immer alles super. Und ich merke, ich würde mir aber wünschen, mal dahinter zu kommen. Weil bei den Personen ist es so, dass man dann hinterher vielleicht sagen würde, ja, ist ganz nett. Ist ganz nett, ja. Aber irgendwie habe ich dann so manchmal das Gespür oder das Gefühl, dass ich denke, irgendwie fehlt da was. Das ist nett, ja, aber irgendwie auch nicht mehr. Und deswegen möchte ich mit euch heute genau darüber nachdenken, unter diesem Titel Mehr als nur nett. Denn wenn du mal überlegst, die Menschen, die du selber attraktiv findest, also nicht nur jemanden, wo du einen Crush drauf hast, also irgendwie verknallt bist, sondern wo du wirklich eine Beziehung zu hast und merkst, boah, da sind Menschen, mit denen möchte ich Zeit verbringen. Da wünsche ich mir, mit denen mehr Zeit zu verbringen und Kontakt zu haben und. Das sind meistens Menschen, die sind nicht nur nett, sondern das sind meistens Menschen, da ist auch ein bisschen mehr dahinter, da ist in der Beziehung auch Substanz. Und da kann ich auch mal über Dinge reden, die nicht so gut sind, da muss nicht immer alles toll sein, sondern das sind Menschen, die mir auch mal sagen können, nee, heute ist gerade irgendwie nicht so gut. Hat nichts mit dir zu tun, aber irgendwie ist heute mal nicht so gut. Gerade läuft's mal nicht so. Oder Ähnliches, wo ich auf jeden Fall merke, in der Beziehung mit diesem Menschen muss ich nicht nur ein Poster sein, sondern da kommt auch das, was dahinter ist, die Substanz, die mein Leben eigentlich ausmacht, kommt da auch zum Tragen und die muss ich nicht verstecken, sondern das darf da sein. Und das sind Menschen, die selber mit sich so weit im Reinen sind, dass sie eben nicht nur nett sind, sondern mehr. Menschen, wo man merkt, da ist eine Tiefe vorhanden und da kann meine Tiefe auch vorkommen und darf vorkommen. Und ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, im Rahmen immer noch unseres Jahresthemas, das Für und Miteinander als Vorgeschmack auf das Reich Gottes und als Folge auch der letzten Predigten, die ich in den letzten Wochen gehalten habe, wie wir, wie du und ich vielleicht zu so einem Menschen werden können, der nicht nur nett ist, sondern noch ein bisschen mehr. Wo Menschen in Beziehungen merken, boah, okay, mit dieser Person Kontakt zu haben, bringt mir was. Und da habe ich was von, da habe ich einen Mehrwert von. Das ist nicht nur nett, sondern irgendwie ein bisschen mehr. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mich auf die Suche mache nach solchen Themen und passenden Gedanken dazu in der Bibel, bin ich immer wieder erstaunt, wie oft ich über das Buch der Sprüche stolpere. Und wie oft ich merke, oh wow, den Vers, den habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen. Denn genau dieses Thema, auch das finden wir in den Sprüchen. Auch das ist in biblischen Texten schon bekannt. Diese Tiefe in menschlichen Beziehungen. Auch das ist in biblischen Texten bekannt. Und ein Vers in den Sprüchen sagt nämlich genau das aus. Äußere Schönheit täuscht, aber eine Persönlichkeit, die Gott respektiert, wird gelobt. Äußere Schönheit täuscht, aber eine Persönlichkeit, die Gott respektiert, wird gelobt. Hier geht es jetzt über das Loben, aber selbst da klingt das schon an, ja, diese äußere Fassade und nach außen hin schön und alles toll. Naja, das funktioniert eine Weile, aber irgendwann bricht dieses Bild ein. Irgendwann entstehen die ersten Risse. Irgendwann kannst du das nicht mehr halten, denn nur diese äußere Schönheit, die täuscht. Aber eine Persönlichkeit, die Gott wirklich respektiert, und da möchte ich mit euch drüber sprechen, wie das aussehen kann, dieses Respektieren. Das klingt ja so nach, oh, ich bin so klein und du bist so groß, aber darum geht's dabei gar nicht. Die wird gelobt. Und dabei möchte ich einerseits über den gleichen Text sprechen, wie ich schon letzte Woche gesprochen habe, aus Offenbarung, das Schreiben an Laodicea, und auf einen Gedanken von vor ein paar Wochen zurückgreifen, als ich das erste Mal das Thema Gefühle aufgemacht habe. Ich glaube nach wie vor, dass der Umgang mit Gefühlen ganz viel damit zu tun hat, ob ich selber so ein Mensch bin, wo andere Menschen gut einen Zugang zu finden, und andererseits auch für uns als Gemeinde, ob wir ein Ort werden, der wirklich diesen Vorgeschmack auf das Reich Gottes geben kann. Ob Menschen hier in unserer Gemeinschaft wirklich diesen Vorgeschmack spüren und schmecken können, ist, glaube ich, eine große Frage dabei. Eine von vielen, aber auch eine. Wie gehe ich denn überhaupt mit Gefühlen um? Denn genau das ist es ja auch, was da angeschnitten wird, auch in den biblischen Texten. Ja, die Persönlichkeit, das, was hinter der Fassade, hinter dem Bild steht, das ist das Entscheidende. Die Persönlichkeit, die Gott respektiert. Und dann könnte man jetzt ganz stumpf sagen, wir respektieren und sehen Gott auch als Schöpfer, Schöpfer dieser Welt, Schöpfer von uns, von dir und mir. Und er hat uns geschaffen mit Gefühlen, mit unseren Emotionen, mit Seele, mit Geist, mit dem, was uns ausmacht, was dich ausmacht und was mich ausmacht. Er hat dich geschaffen mit deiner emotionalen Welt, mit deinem Charakter, mich mit meinem. Und dann ist es auch ein Zeichen von Respekt, das anzuerkennen und zu sagen, okay, es gehört anscheinend irgendwie dazu. Es gehört dazu, zum Leben Emotionen zu haben, Gefühle zu haben, all diese Sachen. Also möchte ich versuchen, damit einen guten Umgang zu finden, so wie der, der sich das ausgedacht hat, sich das auch gedacht hat. Was die Idee dahinter ist. Und das letzte Mal, als ich ausführlich über Gefühle gesprochen habe, habe ich das schon angeschnitten und gesagt, der Umgang mit Gefühlen und mit Emotionen ist extrem wichtig, denn ich kann auf der einen Seite vom Pferd fallen, dass ich mich zu sehr von ihnen bestimmen lasse und alles von meinen Gefühlen und Emotionen abhängig mache und sobald ihr sich irgendwas schlecht anfühlt, höre ich auf und lasse es und nee, ich bin raus. Und auf der anderen Seite kann ich sie ignorieren. Und alles, was sich irgendwie negativ anfühlt, was nicht schön ist, einfach wegdrücken, es ignorieren und so tun, als wäre es nicht da. Beides ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Beides ist nicht in dem Sinne, wie sie gedacht sind, weshalb sie uns gegeben sind und wir mit ihnen leben müssen, dürfen, je nachdem, wie du es interpretieren möchtest. Und heute möchte ich mit euch an der Stelle weitergehen und da drauf gucken, Gefühle noch anders zu verstehen. Aber erst möchte ich mit euch in den Text von Offenbarung 3 gucken. Ich habe in der vergangenen Woche schon über das Schreiben in Offenbarung 3 an die Gemeinde in Laodicea gesprochen. Heute möchte ich euch den Abschnitt nochmal vorlesen und euch mit in diese Gedanken hineinnehmen. Es ist eines der Sendschreiben, die geschrieben sind, ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 3, Abvers 14, in dem Fall das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und da schreibt Johannes in dem Fall, aber geschrieben ist es in den Worten Jesu, dass Jesus etwas sagt und spricht, schreibt er etwas ganz Interessantes und ich möchte euch nochmal mit hineinnehmen. Also ich lese ab Vers 14 in Offenbarung 3. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde, dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Ein ganz schönes Brett, was Jesus da an diese Gemeinde in Laodicea richtet. Ein ganz schönes Brett. Aber er spricht letztlich genau von dieser Fassade, von diesem Poster, dass anscheinend diese Gemeinde in Laodicea oder die Menschen, die da gelebt haben, aufgebaut haben. Ich habe eine Erzählung gefunden, in älteren Quellen heißt es wohl, dass die Gegend von Laodicea um irgendwie 60 nach Christus rum wohl von einem gewaltigen Erdbeben getroffen wurde und die Städte, die da waren, wurden ziemlich doll zerstört. Und der römische Kaiser, wem das damals mitgehörte, bot an, den Wiederaufbau zu finanzieren und sagte, wir geben Geld dazu aus der Staatskasse, dass ihr eure Städte wieder aufbauen könnt. Und die Städte drumherum haben das genutzt, Laodicea nicht. Die Einwohner von Laodicea haben gesagt, nee, brauchen wir nicht. Wir haben genug davon, wir haben genug Kohle, überhaupt kein Problem. Wir bauen das selber wieder auf, wir brauchen deine Hilfe nicht. Und so war es wohl auch. Die Stadt wird später beschrieben als eine der tollsten und prunkvollsten Städten der ganzen Region, eine der Metropolen der damaligen Zeit. Wunderschöne Häuser, alles toll wieder aufgebaut, alles selber finanziert und darauf waren sie natürlich stolz, ist ja klar. Aber wenn man dann mal in eines dieser Häuser reingegangen ist, als Gast da war und dann was zu trinken angeboten bekommen hat, und sagte, ja, ich nehme ein bisschen von eurem Leitungswasser. Da habe ich letzte Woche drüber gesprochen. Dann wurde einem erstmal ziemlich übel. Denn hinter diesen tollen Fassaden, wenn man in den Häusern war oder irgendwo, wo es dann Wasser gab, hat man gemerkt, das, was es da gibt, ist absolut ungenießbar. Das ist der Grund, weshalb Jesus hier dieses Beispiel nimmt und sagt, ihr seid lauwarm, ihr seid wie dieses lauwarme Wasser, das ich ausspucke, weil es einfach ungenießbar ist. Kurz Erinnerung, das Beispiel passt so sehr, weil in der gleichen Gegend zwei andere Städte waren, Hierapolis, Kolossee. Eine davon hatte heißes Quellwasser, also so eine thermale Quelle von heißem Wasser und war bekannt dafür, dass Menschen da hingegangen sind, um sich in dem warmen Wasser zu baden gegen Erkrankungen und so. Ne? Wenn du Rücken hast, nimmst du ein heißes Bad. Die andere Stadt war dafür bekannt für ihr eiskaltes Quellwasser aus dem Berg. Wunderbar, erfrischend, super. Laodicea lag wohl ziemlich genau dazwischen und musste das Wasser von beiden Stellen exportieren oder importieren und hat es über viele Kilometer, ich glaube irgendwie 300 Kilometer lange Wasserleitungen wurden gefunden, musste das Wasser ranholen von diesen Städten. Und wenn es da angekommen war, das heiße Wasser war lauwarm geworden und das kalte, erfrischende Wasser war inzwischen auch lauwarm geworden, voller Kalk und irgendwelche anderer Sachen, die aus den Leitungen rausgespült wurde. Nicht so schön. Dann sah diese Stadt total toll aus, war wunderbar anzugucken und richtig schön, aber Erfrischung hast du da nicht gefunden. Also das Wasser musste irgendwie bearbeitet werden. Ich hatte es mal nachgelesen mit ganz viel Honig oder sowas, dass das einfach nur den Geschmack und den Geruch übertüncht hat. Und deswegen schreibt Jesus das oder schreibt Johannes das an dieser Stelle hier so sehr und gibt das so weiter und sagt, wärt ihr doch mal, wie so dieses heiße Wasser in Hierapolis, wo Menschen Heilung finden könnten, ihr als Christen, ihr als Gemeinde. Oder wärt ihr mal wie dieses kalte Wasser, was erfrischend ist, nach einem langen Arbeitstag, nach einer langen Wanderung, an einem heißen Tag, wie auch immer. Wärt ihr doch mal eins von beidem. Und interessanterweise, hier geht es in diesen Worten nicht darum, dass gesagt wird, du musst heiß sein und nur wenn du heiß bist, brennst du für Jesus. Nein, es ist dieses Beispiel, dass er sagt, wärst du mal eins von beidem. Wärst du mal gut für die Menschen, die um dich herum leben, gut für die Menschen, mit denen du zusammenlebst? Wärst du mal heilend oder erfrischend? Irgendwas davon. Aber für die Menschen, die bei dir leben. Dass du nicht nur eine tolle Fassade hast, ein ganz tolles Posterbild, sondern dass dahinter auch was ist mit Substanz. Wo Menschen etwas finden können, was ihnen etwas gibt, etwas bringt, einen Nutzen von haben, wo sie Heilung finden können oder eben Erfrischung, eins von beidem, irgendwas davon. Aber ihr, so sagt es Jesus da an die Laodicea, ihr seid weder noch. Ihr glaubt, ihr wärt ganz toll, aber eigentlich ist da nichts dahinter. Es ist dieses Bild der Fassade und des Posters, was da aufgegriffen wird und Jesus sagt, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir könnten es so interpretieren, dass er auch da an Laodicea sagt, wenn ihr ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes sein wollt, dann reicht das nicht nur nett zu sein. Dann solltet ihr mehr als nett sein. Eine heilende Gemeinschaft haben oder eine erfrischende Gemeinschaft haben. Das für die Menschen um euch herum, aber nicht nur so lauwarm. Und ich glaube, um das zu sein, muss ich mich selber damit beschäftigen, was ist denn eigentlich hinter meiner Fassade los? Das können wir als Gemeinde, als Gemeinschaft nicht regeln, indem wir sagen, so, wir entscheiden jetzt irgendwas und das sind wir jetzt. Sondern da ist jeder Einzelne für sich gefordert, hinter die eigene Fassade zu gucken. Denn ich baue dann meine Fassade auf und mache so ein tolles Poster von mir, wenn ich selber innen drin total unsicher bin. Wenn ich mir selber nicht sicher bin, wenn ich selber gar nicht hinter diese Fassade gucken mag, dann will ich auch nicht, dass irgendjemand anders hinter diese Fassade guckt. Und ich glaube, da sind wir schon wieder bei den Gefühlen und Emotionen angekommen. Denn die sind der Schlüssel dafür, dass ich selber überhaupt erstmal verstehe, was ist hinter meiner Fassade eigentlich los. Was passiert da eigentlich gerade in meiner Fassade, in meinem Herzen? Und ich fand das gerade genial in diesem Lied, Wie heißt das da über das Herz? Sei doch nicht scheu, du hast einen Löwen in dir. Oder du hast einen Löwen, der in dir brüllt. Und das fand ich so genial als dieses Bild dafür. Ja, sei nicht scheu mit deinem Herzen. Du hast Jesus selbst, der in deinem Herzen wohnt. Also beschäftige dich auch damit, was da vor sich geht. Das ist nicht schlimm. Und deswegen möchte ich euch heute Gefühle und Emotionen mal vorstellen als das, was man heute auch in der Forschung darunter versteht, dass man sagt, Gefühle und Emotionen sind Wegweiser. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Heute, Gefühle und Emotionen sind Warnleuchten. Wenn wir mal ein bisschen technisch. Ja, die meisten von euch fahren Auto, sitzen im Auto und in eurem Tacho, das ihr habt, sind irgendwo Warnleuchten versteckt. Die sieht man nur, wenn sie angehen. Wenn sie nicht an sind, sieht man sie nicht. Aber man weiß, sie sind da. Und ich möchte heute mit euch mal denken, dass Emotionen, die ich habe, Gefühle, solche Warnleuchten sind. Wenn sie da sind, sollen sie mir etwas sagen. Und ich habe den schönen Satz gefunden. Ja, du würdest niemals deine Warnleuchte im Auto kaputt machen, nur weil sie leuchtet. Also gut, manch einer macht es, damit sie da nicht mehr leuchtet. Aber würdest du nicht tun? Ja? Wenn die Öllampe leuchtet, heißt das, ich sollte mal gucken und mich drum kümmern. Und genau so können wir, glaube ich, Gefühle und Emotionen verstehen, dass es Warnleuchten sind für das, was in meinem Herzen hinter meiner Fassade eigentlich los ist. Und wenn ich mich nicht mit diesen Dingen befasse und beschäftige, dann kann ich für andere auch nur eine Fassade sein, weil ich selber ja gar nicht dahinter gucke. Und in der Forschung ordnet man, das ist jetzt ganz grob dargestellt, ordnet man 5 Grundgefühle, 5 Bedürfnissen zu. Dass man sagt, jeder Mensch hat so 5 Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit man sich wohlfühlt. Damit ich mich wohlfühlen kann, müssen diese 5 Bedürfnisse erfüllt sein. Wenn davon was nicht ganz erfüllt ist oder vielleicht sogar gar nicht, dann bekomme ich ein Problem. Dann rutsche ich auch ab, vielleicht emotional auch in Depressionen oder so. Da kann man sowas dran festmachen. Und diese Gefühle, 5 Grundgefühle können mich auf diese 5 Grundbedürfnisse hinweisen, dass ich weiß, ah, okay, wenn diese Lampe jetzt gerade bei mir angeht, dann sollte ich vielleicht mal hinschauen, wo der Grund dafür liegt. Wenn die Motorkontrolllampe angeht, sollte ich hinschauen, wo ist der Grund dafür. Wenn ich einfach weiterfahre, kein Wunder, dass es kaputt geht. Und ich habe euch diese 5 Dinge mal aufgelistet. Das ist eine ganz grobe Zuordnung, aber eine, mit der man mal sehr gut anfangen kann, auch für sich selber mal ein bisschen nachzudenken. Angst. Angst ist zum Beispiel ein Grundgefühl, das mich auf das Grundbedürfnis der Sicherheit hinweist. Ich möchte gerne sicher sein und mich sicher fühlen können. Wenn das nicht der Fall ist, bekomme ich Angst. Wut. Wut steht zum Beispiel für Autonomie. Ich möchte selbstbestimmt leben können und selber entscheiden, was ich tue oder nicht tue. Wenn das nicht gegeben ist, dann äußert sich das in Wut. Weiter, Trauer. Trauer ist ein Grundgefühl, das mich hinweist auf das Bedürfnis der Bindung. Jeder Mensch möchte Beziehungen haben, Bindungen, irgendwo dazugehören. Wenn das nicht da ist, dann entsteht Trauer. Scham ist etwas, was mich auf das Bedürfnis der Anerkennung hinweisen kann. Weil natürlich, jeder möchte irgendwo Anerkennung haben, gesehen werden. Dass ein anderer dir sagt, hey, das, was du machst, ist super. Und wenn das nicht da ist, dann schäme ich mich schnell. Oder habe das Empfinden, das Gefühl der Scham. Und Ekel ist ein Hinweis, dass das Bedürfnis der Unversehrtheit nicht erfüllt ist. Dass ich, ja, wie soll man Unversehrtheit erklären? Ich habe das Bedürfnis, sicher und unversehrt sein zu können, dass mir keiner an Leib und Leben geht, aber auch nicht psychisch irgendwie zu nahe rückt. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ekel ich mich. Es kann auch sein, wenn ich mich vor anderen Menschen ekel, dass da sowas hintersteckt, dieses Bedürfnis der Unversehrtheit. Und ich mir dessen einfach nicht sicher sein kann. Und ich glaube, wir können heiß oder kalt, so wie Jesus das an Laodicea sagt, können wir nur sein, wenn jeder Einzelne von uns diese Dinge im Blick hat und überlegt. Weil wenn ich Angst habe, kann ich auch schnell jemand anders dafür verantwortlich machen und sagen, du machst mir Angst. Dann gebe ich das, die Verantwortung für mein Gefühl an der Stelle jemandem anders und sage, das, was du gerade machst, macht mir Angst. Ich könnte aber genauso in mich hineinhören und hören, okay, warte mal, das heißt, ich bin gerade unsicher. Was macht mich denn gerade unsicher? Frage ich mal weiter, was gibt mir denn eigentlich grundsätzlich Sicherheit in meinem Leben? Woran mache ich meine Sicherheit fest? Wenn ich zum Beispiel hier in der Predigt jetzt meine Sicherheit einzig und allein an dem festmachen würde, was ich mir zu Hause aufgeschrieben habe, dann würde ich hier stehen und euch diesen Text vorlesen, weil das ist dann meine Sicherheit. Ich entscheide mich aber dafür und sage, ich nehme mir meine Sicherheit für das, was ich euch erzählen möchte, aus dem, wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das, was ich selber interessant finde, das, was ich selber merke, das spricht mich an. Und das bewegt etwas in mir, wenn ich darüber nachdenke. Und das möchte ich euch weitergeben und mit euch teilen. Und nicht meine Sicherheit in einem festgelegten Text suchen und mich daran festhalten, wo ich mal was aufgeschrieben habe dazu. Oder andere Dinge, woran machst du deine Sicherheit fest? Also deine innere Sicherheit, nicht so sehr deine äußere. An äußeren Dingen, an deinem Wohnort, an deinem Haus, an deinem Partner vielleicht, woran machst du es fest? Und das merkst du daran, wo, bei was du denn Angst bekommst. Sind es vielleicht Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, Veränderungen in Gemeinde, da wo Dinge nicht gleich bleiben, sondern sich verändern. Machen Veränderungen dir Angst? Dann lohnt es sich drauf zu gucken, worin suchst du denn deine Sicherheit? Und so kann man das bei all diesen Dingen weitergehen. Wo, an welchen Stellen wirst du wütend? Dann solltest du drauf gucken, dahinter steht das Bedürfnis der Autonomie. Denn du würdest nicht im Auto über die Warnleuchte schimpfen, dass sie angeht oder sie kaputt machen, weil sie dich nervt, sondern du willst immer dahinter gucken, was ist der Grund dafür, dass sie angeht. Und genauso ist das mit Gefühlen und Bedürfnissen auch. Und wenn du das schaffst und dich damit beschäftigst und merkst, okay, es sind Warnleuchten, also gucke ich mal in mich rein und hör mal, wie ist gerade meine Situation, dann kannst du auch für andere Sicherheit geben, weil du nicht nur eine Fassade aufbaust, sondern auch etwas dahinter ist, was Substanz hat, wo Menschen merken, okay, oh, da darf ich auch vorkommen. Ich darf dieser Person sagen, du, ich habe gerade Angst oder ich bin gerade wütend. Und die Person nimmt das dann nicht für sich selber und sagt, ah ja, stell dich doch nicht so an, sondern sagt, ah, spannend. Dann hast du jetzt hier den Raum dafür. Deine Wut darf sein, deine Angst darf sein, auch deine Trauer darf sein, deine Scham, sie darf sein. Ich mache mich nicht verantwortlich dafür, dass sie da ist, sondern weiß, da steht etwas dahinter, was bei dir gerade nicht erfüllt ist. Also gucken wir doch mal zusammen. Weil sonst nehme ich auch die Gefühle von anderen schnell für mich persönlich und denke, ah, ich bin jetzt schuld daran oder was? Du sagst mir, du hast Angst, also mache ich dir Angst, was soll das denn? Nein, wenn ich selber einen Umgang damit gefunden habe, dann kann ich auch anderen damit drin begegnen und zu sagen, und es ist okay, dass sie da sind, die Gefühle. Es ist in Ordnung. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Und so glaube ich, so werden wir als Menschen zu Menschen, die nicht nur nett sind, sondern die ein bisschen mehr sind. Die in der Lage sind, wirklich Beziehungen zu führen, wo Menschen uns dann begegnen und merken, okay, da darf ich sein. In der Begegnung darf ich sein, muss selber keine Fassade aufbauen, sondern da sind Menschen, die nutzen das nicht aus, wenn ich mal schwach bin, wenn ich Angst habe, wenn ich wütend bin. Die nutzen das nicht aus, sondern sie halten es aus. Denn das ist letztlich das, was Jesus selbst tut und getan hat. Er hält es aus. Und genau da, glaube ich, in der Begegnung liegt auch der große Schlüssel dafür, den wir als Christen, wenn wir an Jesus glauben, haben, den andere nicht haben, denen es nicht so geht. Dass wir sagen können, wir kennen eine Beziehung, die all das aushält, so oder so. Wir kennen eine Beziehung, wo wir so offen sein können und keine Fassade brauchen, sondern einfach sagen können, ey Jesus, du weißt es sowieso, wie es mir geht. Bitte hilf mir und gib mir den Mut, hinter meine Fassade zu gucken und da dran zu arbeiten, wo es denn eigentlich herkommt. Also lade ich dich ein dazu. Mal zu überlegen, was strahlst du denn aus? Bist du eher der Ort, wo heilendes Thermalwasser ist, was Menschen wohltut? wo so eine richtig tiefe Begegnung stattfinden kann, die heilend ist? Oder bist du vielleicht eher dieses kalte Wasser, dieses kalte Quellwasser, erfrischend, klar, manchmal auch durch eine sehr scharfe Ehrlichkeit, aber nicht in Verantwortung für die Gefühle anderer, sondern sie annehmend sagen, und es darf sein, es ist okay. Und Jesus stellt eben dann Laodicea diese Anfrage, und ich glaube an uns als Gemeinde auch, an jede Gemeinde auf dieser Welt, die Jesus nachfolgt, dass er sagt, seid kein lauwarmes Wasser. Seid nicht irgendwie lauwarm, so ein tolles Poster, nach außen hin ganz klasse und dahinter irgendwie nicht so wirklich viel Substanz. Menschen merken das. Und das ist dann kein Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Das ist kein Vorgeschmack auf das Reich Gottes, sondern das, was hinter der Fassade ist. Da beginnt dieser Vorgeschmack. Lasst diese nette Fassade mal fallen, zumindest Jesus gegenüber. Und trau dich, dir gegenüber ehrlich zu sein, Jesus gegenüber ehrlich zu sein und dann vielleicht anderen Menschen auch. Und das ist ein ganz wichtiger Satz dabei, seine Gefühle zu äußern und zu sagen, mir geht's gerade so und so, aber da bist du gerade nicht für verantwortlich. Ich teile das gerne mit dir, aber ich suche nicht die Verantwortung dafür bei dir. Es geht mir so, weil, aber da bist nicht du für verantwortlich. Denn dann kann ich darüber reden und ins Gespräch kommen. Sei kein lauwarmes Wasser. Wenn du einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes geben möchtest, dann sei heiß oder sei kalt und sei dir gegenüber auch entsprechend ehrlich. Werde zu Hierapolis, bringe jemandem Heilung und Trost, oder werde zu Kolossee, das kalte Wasser, und bring erfrischende Klarheit. Die Entscheidung liegt bei dir. Amen.
Das war On Air, zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.